unglaublich. Unglaublich. Ich habe davor gestanden als linksorientierter Mensch und habe gedacht, es ist wirklich eine Unverschämtheit. Es gab Tage gegeben, ich mache da heute keinen Hehl raus. Ich habe Tage gehabt, das ist gar nicht mal so wenig, da habe ich an einem Tag 56.000 Euro verdient. 56.000 Euro. Damals haben die das Geld nur noch so rausgeschmissen. Heute suchen sie es.
Ja, Jochen Busse hat gut verdient bei 7 Tage, 7 Köpfe, der RTL-Show, die er über 300 Mal moderiert hat. Richtig wohlgefühlt hat er sich da aber nie. Warum? Das hat er mir erzählt. Jochen Busse ist ein Mann mit ganz feinem Humor, der nicht viel braucht, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Und er ist einer, der mit viel Selbstironie auf seine Karriere schaut. Zum Beispiel auf seinen Auftritt in dem Film Die Jungfrauen von Bumshausen. Na, wie ist er denn da reingeraten? Wir hören's gleich.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Jochen Busse ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Busse.
Sie werden es nicht glauben, aber ich freue mich auch.
Das ist schön. Herr Busse, ich bin sehr, sehr froh, dass Sie da sind, weil ich wollte Sie schon lange nach Ihrer Kunst befragen. Der Humorproduzent, der da auf der Bühne steht und uns zum Lachen bringt und manchmal ganz wenig macht nur. Das habe ich bei Ihnen immer sehr bewundert. Sie konnten Ihr Gesicht so schön einfrieren lassen. Und dann irgendwann kam was. Musste gar nicht viel sein und der Saal ist explodiert. Was geht in diesen Momenten in Ihnen vor, wenn Sie auf den Moment warten und wissen, jetzt sind Sie gleich reif, jetzt kann ich denen dann gleich was bieten.
Das ist schon Technik. Ne? Mhm. Das ist schon richtig nachvollzogen. Aber das heißt, die Voraussetzung dafür ist, in dem, was man sagt, das Komische entdeckt zu haben. Mhm. Und ruhig davon auszugehen, das ist ein ganz normaler Satz. Der würde gar nichts Komisches beinhalten, wenn ich es nicht entdeckt hätte. Und darauf steuere ich hin. Und dann sage ich denen. Und schon lachen die Leute. Und wenn sie daran glauben, sie müssen immer an das glauben, was sie sagen. Das ist ganz wichtig. Ja, dann gelingt's. Es gelingt mir auch manchmal nicht. So ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich bin 100% Japan-Explodierer. Das nicht. Aber also,
so 99% müsste schon sein. Was Sie haben, ist eben auch diese Geduld zu warten, den Moment so auch so ein bisschen auszukosten. Ja. Was geht da in einem vor? Zählen Sie da bis 20? Oder welche Technik wenden Sie da an?
Also, gezählt habe ich früher mal. Ich hatte ja auch Regisseure, berühmte Regisseure, unter anderem Friedrich Holländer. Der hat dann immer gesagt, noch nicht. 21, 22, jetzt. Und das habe ich ihm abgeguckt. Ne? Mhm. Ist klar.
Und jetzt ist es natürlich alles
selbsteigenes
Gefühl.
Alles Kunst, große.
Große Kunst. Die Sie
Nein, das ist ganz, das ist ein Handwerk. Mhm. Und das Ziel dieses Handwerks ist eine Unterhaltung. Und die Unterhaltung gipfelt im Lachen. Mehr kann man nicht erwarten.
Ist das Lachen für Sie die höchste Kunst der Unterhaltung? Oder ist Weinen auch ist genauso gut, nur andersrum?
Ja, natürlich. Das ist genauso erlösend. Also das ist schon toll, jemanden zum Weinen zu bringen. Man darf es nur nicht selber machen. Das ist ganz falsch. Wenn Sie glauben, wenn Sie auf der Bühne stehen und heulen, dass das jemanden ansteckt, das ist ein Irrtum. Lachen steckt an, heulen steckt nicht an. Je trauriger Sie sind, umso mehr müssen Sie sich dagegen wehren. Also wenn das Publikum sieht, der könnte weinen, aber er kämpft dagegen. Das ist der Moment. Das ist genau der Moment.
Ich muss sagen, Sie sind schon großartig. Sie schaffen es. Sie haben jetzt hier gerade so kurz so geschluckt und die Tränen glitzern lassen. Also könnten Sie hier jetzt direkt losweinen?
Möglicherweise, wenn Sie sich nicht drauf ankommen lassen. Immer wenn sowas gefordert wird, was dann, ja dann mehr oder weniger Artistik ist, dann klappt das nicht. Aber wenn ich mich selber natürlich stimuliere und fühle das nach, dann klappt das.
Also Sie können sich aufgrund Ihrer Technik und Ihrer Erfahrung so schnell in diesen Zustand versetzen.
Das kann man so sagen, ja.
Worüber können Sie denn selber lachen oder über wen?
Ja, ich hatte mal so einen Standard. Ich konnte über Harald Junke lachen, wenn er getanzt hat, weil er das nicht konnte. Das fand ich. Und bei mir ist es auch so, ich kann auch nicht tanzen, tu das aber manchmal und habe damit unglaublichen Erfolg, den ich selber gar nicht nachvollziehen kann. Also die Leute finden mich wahnsinnig komisch, wenn ich tanze.
Mhm. Ja. Heißt das aber, wir lachen dann, wenn wir Unperfektes sehen oder ja, wenn was schief geht, immer noch?
Ja, also das wird ja so betrachtet, dass der Mensch über den anderen lacht, wenn der eben versagt. Mhm. Das ist nicht...
Das hört sich so böse an.
Ja, das hört sich furchtbar böse an. Vielleicht sind wir Deutschen auch ein bisschen so. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Der Humor ist ja sehr unterschiedlich, das kann man sagen, national. Also die Italiener zum Beispiel, die lachen, je aufgeregter das ist, mhm, und je äußerlicher das ist, extravertierter das ist, finden die Italiener sehr komisch, wenn die Engländer das gar nicht komisch finden. Aber was die Engländer komisch finden, ist, wenn es grenzwertig ist. Mhm. Wenn einer stottert, das finden die großartig. Und wenn der dann richtig stottert und der das sehr gut macht, können die sich beömmeln. Das ist anders.
Und bei uns sagt man, Stotterer darf man nicht nachmachen.
Nein, macht man ja auch nicht. Man ist ja auch woke im Moment. Mhm. Da ist alles verboten.
Den Deutschen hat man lange den Humor ja auch mehr oder weniger abgesprochen.
Jetzt sind wir aber selber dabei.
In uns abzusprechen?
Ja, wir verbieten ihn uns völlig. Sie können ja nichts mehr machen. Sie müssen ja immer dann denken, wem tue ich jetzt weh? Ja, das ist sehr schwierig, wenn man so alt ist wie ich und so lange etwas gemacht hat. Und seit es bei uns Komik gibt, ist die auf Vorurteilen aufgebaut. Das ist nun mal, ich sage, es gibt keine Vorurteile, es gibt nur Erfahrungswerte. Das ist nun mal so. Und wenn Sie dann sagen, es ist halt komisch, Labiche und solche Leute haben nur mit diesen Dingen gearbeitet, Schwerhörigkeit, Stottern und so weiter. Und das dürfen Sie alles nicht mehr machen. Sie dürfen überhaupt keinen Fedot mehr aufführen. Den Klassiker der Klamotte. Das, ich weiß nicht, im welchen Zeiten wir da entgegengehen.
Das heißt, man darf eigentlich nur noch gegen den Laternenpfahl laufen, das geht noch. Aber
ja, wenn Sie
Bananenschale ausrutschen geht auch noch.
Aber das kommt drauf an, wenn Sie dann ein Schwarzer sind, geht's nicht mehr.
Ja, dann geht's nicht, das ist richtig.
Also das ist momentan sehr, sehr schwer.
Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt mit einem selbstgeschriebenen Kabarettprogramm auf die Bühne gehen müssten, sage ich mal, dann wäre es schwierig. Sie würden
ja, ich hab ja nie selbst geschrieben, also richtig geschrieben. Ich habe immer so zugeschrieben, gedoktert und so weiter. Also mein Hausorden ist Klaus-Peter Schreiner, das war unser Texter, der hat gesagt, mein Text darf von keinem geändert werden. Außer von Jochen, dann wird er meist besser. Das war das größte Kompliment, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Neben dem von Dieter Hildebrand. Ich schreibe es auf, du sagst es her. Das ist auch eine meiner Lieblingserinnerungen an Lob, wie man auch loben kann. Ja, ansonsten habe ich für meine Autoren, ich habe einen Hausautor, wenn Sie so wollen, das ist der Dietmar Jacobs. Und von dem läuft gerade die Extrawurst. Das ist ein sehr erfolgreiches Stück. Das ist Komödie, aber mit Anliegen. Das macht er sehr geschickt. Und der ist der Hausautor von Komödien und schreibt für mich hin und wieder mal. Der ist in großen Schwierigkeiten. Der weiß gar nicht, wo er ansetzen soll im Moment.
Also überall Grenzen?
Ja, weil das ist ja, weil auch natürlich die Hüter dieses Vogue-Seins und vor allen Dingen die jungen Leute, die sind ganz spitzohrig, die wissen sofort, na, geht das. Und ich verstehe die ja, das ist ja alles in Ordnung. Ich würde auch niemanden verunglimpfen wollen. Mhm. Aber es ist halt nun mal, um einen Lacher zu kreieren, brauchen sie jemanden, der etwas nachvollzieht. Der muss, oh Gott, so ist es. Und dann muss er lachen. So einfach ist es.
Das war jetzt witzig zum Beispiel gerade, weil Sie das Mikrofon fast vom Tisch gefegt hätten.
So ist es nun mal. Aber ich kann nicht permanent ein Mikrofon nach dem anderen vom Tisch fegen. Ja. Es ist auch kein abendfüllender Gag.
Aber war es wahrscheinlich auch schon wieder grenzwertig von mir, weil Sie sind 82 und wahrscheinlich war es altersdiskriminierend, wenn ich jetzt hier sage, dass Sie fast das Mikrofon vom Tisch gewischt hätten.
Sehen Sie, da müssen Sie aufpassen. Ja. Ich wäre auch tief beleidigt.
Weil Sie gerade Dieter Hildebrand angesprochen haben, war natürlich der, unser Kabarett-Weltmeister, kann man schon sagen. Wie haben Sie ihn erlebt? War er ein Freund?
Ja. Ja, das darf ich wohl behaupten, ja. Es war ein Freund. Und der war so wie das, wofür er eintrat. Er war ein verdammt gutartiger Mensch. Wenn er überhaupt etwas hatte, wo man sagte, da kann man ihn kritisieren, er war nicht der Mutigste. Er war schon mutig in seinen Texten und so weiter. Aber so im Zusammensein, es fiel ihm schwer, jemandem zu sagen, dass es nicht gut war. Es fiel ihm schwer, ja, überhaupt eine Missstimmung zu ertragen. Das war, wenn man so will, war auch wirklich das Einzige.
Also großes Harmoniebedürfnis, kann man sagen.
Ja. Man saß auch gern mit ihm zusammen, auch wenn es spät wurde.
Macht natürlich sympathisch. Sie haben ja gesagt, Sie haben nur zwei Kabarettisten erlebt, die nicht geldgierig waren. Dieter Hildebrand und Gerhard Polt. Bevor wir darüber reden, muss ich natürlich sagen, Sie sind dann geldgierig?
Nein, ich bin ja kein Kabarettist. Ich bin ein Kabarettdarsteller. Ich bin ja in dem Sinne kein Kabarettist gewesen.
Und nicht geldgierig dann?
Nein, ich bin nicht geldgierig. Das ist übrigens die Voraussetzung, dass Sie es bekommen. Also, ich bin nicht abergläubisch, aber daran glaube ich. Wenn Sie nicht gierig sind, passiert Ihnen auch nichts. Wenn Sie gierig sind, Sie können dann viel haben, aber es bringt Ihnen gar nichts. Sie haben keinen Spaß dran. Und ich habe immer gedacht, es kommt dann schon. Ich habe auch vieles in meinem Leben umsonst gemacht, einfach weil es schön war. Und es ist auf der anderen Seite wieder reingekommen.
Aber haben Sie es tatsächlich so erlebt, dass Kabarettkollegen und Kolleginnen auf jeden Pfennig Cent
absolut
gegangen sind?
Ja. Eigentlich ist mehr oder weniger jeder gewesen, ja.
Und wie hat sich das geäußert, dass dann Abende abgesagt wurden, wenn irgendwie fünf Leute weniger kamen? Und
nein, das gibt's auch. Aber auch die Endabrechnung. Ne? Wozu ist der Scheinwerfer? Ja, den haben wir nicht gebraucht. Wie, und den soll ich jetzt bezahlen?
Das ist eigentlich nicht sympathisch.
Nein, nicht unbedingt.
Dieter Hildebrand haben wir gerade schon drüber gesprochen. Gerhard Polt,
Dieter zum Beispiel ist bis ins hohe Alter für 2000 Euro am Abend, was weiß ich, wohin gefahren. Den ganzen Tag mit dem Zug und hat dann gelesen. Und so, 2000 Euro ist doch eine Menge Geld. Er fand das wahnsinnig viel.
Und was wäre eigentlich sein Marktwert gewesen?
Fünfe?
Hätte er nehmen können?
Ja. Hätte auch bekommen. Aber das wird schon zwei große. Wo seid ihr?
Und Ihr Freund Gerhard Polt hat das ähnlich gesehen? Dem war das
Gerhard war das auch. Gerhard wusste ja auch, dass es sowieso irgendwann auf ihn zukommt. Natürlich, kennt ja den Markt und so, wenn die mich schon haben wollen und ich möchte eigentlich nicht. Gerhard ist ja nicht, der ist ja nicht spielgeil in dem Sinne. Der macht es, wenn man ihn bittet und sagt, na gut, dann nehmen wir das. Und was gibt's ja? Na gut, dafür komme ich dann. Und dann, das ist alles, der Gerhard, der ist das beste Beispiel dafür. Es kommt dann, wenn du gut bist, kommt es sowieso auf dich zu.
Haben Sie Kontakt zu Gerhard Polt?
Nein, jetzt weniger. Wir hatten mal eine Weile mehr Kontakt. Ich müsste was dafür tun, dass wir Kontakt haben. Er weiß ja nicht, dass ich in München auch teilweise bin.
Ist es schwierig für Sie, Freundschaften zu pflegen, weil Sie selber noch so viel unterwegs sind?
Ganz schlimm. Ich bin auch untreu, nicht im Herzen. Ich denke immer, mein Gott, den habe ich gesehen. Das ist doch gerade erst, das ist 10 Jahre her. Also, ich merke es nicht. Weil das ist einfach so, ich habe von Anfang an so Reisekabarett gemacht, ich habe Bäderkabarett gemacht, ich war immer unterwegs und das Bewusstsein, irgendwo eine kleine Wohnung zu haben, die ich eingerichtet habe, die meinem Geschmack entspricht, hat mir gereicht. Ich musste die nicht unbedingt haben. Hauptsache, sie wartet auf mich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Weil Sie das jetzt angesprochen haben, viel unterwegs, auch Schwierigkeiten vielleicht an Freundschaften zu pflegen. Sie waren 4-mal verheiratet.
Ja.
Hat auch das da reingespielt, zu viel unterwegs?
Ja, natürlich.
Und wenn dann die Wohnung so gestalten wollen, wie Sie es wollten und nicht, dass
da
noch jemand mitredet.
Ja, das ist richtig. Das hat viel ausgemacht. Und wenn Sie so für sich leben, merken Sie auch gar nicht, welche Defizite Sie dem anderen
zumuten.
Ja, nun bin ich natürlich auch ein politischer Mensch und das ist auch im Zusammensein nicht unbedingt leicht.
Das heißt, da konnte es auch politische Auseinandersetzungen geben oder Auseinandersetzungen über politische Fragen und das hat dann die Ehe belastet. Tatsächlich.
Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Schade, ich hätte jetzt natürlich gerne mal nach einem Beispiel gefragt.
Ja, es ist einfach, wenn Sie merken, dass jemand zwischen Arm und Reich die Seite des Reichen, weil es einfach schöner ist, dann fangen Sie schon an, merkwürdig berührt zu werden. Und dann sagt man das irgendwann und dann vertagt man das, weil vieles andere wichtiger ist, aber irgendwann steht es im Raum.
Mhm. Und ich glaube, jetzt haben Sie für sich die Lebensform gefunden.
Mit 82 kein Problem.
Mit 82, nein, aber ich glaube tatsächlich, während andere dann vielleicht sagen, ach, ist dann doch ein bisschen einsam. Könnte ich mir bei Ihnen vorstellen, dass Sie sagen, ich kann jetzt all das machen, ich morgens eine Dreiviertelstunde Yoga oder ja, ist der Hula-Hoop-Reifen noch dabei?
Ja, selbstverständlich, heute Morgen wieder, 10 Minuten.
Ich finde das unglaublich. Der Hula-Hoop-Reifen fällt bei mir einfach polternd auf den Boden.
Alles, wie die ganze Schauspielerei, auch das ist ein Trick. Irgendwann, wenn Sie den raus haben, passiert Ihnen nichts.
Gut, wir können nachher vielleicht nochmal über den Start in den Tag reden. Aber auch das, also Sie machen können Ihre Morgenrituale machen. Mhm. Sie können die Wohnung so gestalten, wie Sie möchten. Sie
und
können,
die Ordnung.
Und die Ordnung. Ja. Sie können kommen und gehen, wann Sie wollen. Ja. Für Sie jetzt doch die ideale Lebensform?
Eigentlich, glaube ich, ja. Mhm. Also ich kann jetzt alt werden.
Ja, Sie haben 4-mal das probiert, das zu durchbrechen.
Ja, nein, ich meine... Es ist ja ohnehin so, dass der Mensch sich verändert. Mhm. Da ist ja was dran, das ist so eine Theorie, alle 7 Jahre, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber man verändert sich wirklich. Man kriegt einen anderen Geschmack, man kriegt andere Einsichten. Wenn man das aufnimmt, was in der Welt passiert, dann legt man auch das ein oder andere Vorurteil ab. Mhm. Also... auch was Ausländer angeht. Man ist großzügig, man fängt auch plötzlich an und sagt, jetzt leben hier schon seit 20 Jahren Türken, was kann ich denn an Türkisch? Kein Wort kann ich an Türkisch. Özüde Erdem oder Allahs Maledik. Na gut, das ist doch schon viel für einen Deutschen. Sonst können wir das gar nicht. Während die sich wahnsinnig bemühen müssen, Deutsch zu sprechen, selbst in der Türkei. Ich war da ja mal, das ist ja alles ganz anders. In der Türkei fassen sie das, diese Gastfreundschaft, diese Selbstverständlichkeit, diese Liebenswürdigkeit, fassen sie auf, als ja, ich bin ja hier der Gast. Ja, aber dass das gegeben ist, dass das in denen zu Hause ist, das wird hier gar nicht angenommen. Hier sind das alles störende Elemente.
Das heißt, das sind Dinge, die Sie noch wahrgenommen haben und dann auch vielleicht in Ihr Leben integriert.
Genau. Und dann plötzlich fängt man an, also über den Islam nachzudenken und dann kümmert man sich auch drum. Tut man ja sonst nicht. Mohammedaner, fertig. Das ist, irgendwann fängt man, wie war denn das? Was hat der denn gesagt? Dann liest man auch ein Buch, dann denkt man, aha, der war, also dieser Mohammed war schon etwas fragwürdig. Aber der Islam hat damit nicht unbedingt zu tun. Das ist eine Auslegung. Aha, kümmern wir uns mal, wie es sein muss. Und schon hast du ganz andere Einstellung dazu. Wichtig. Und das muss man machen. Also das verlange ich von einem deutschen Staatsbürger, dass er mit solchen Dingen sich auseinandersetzt.
Ist erstaunlich für einen Menschen, der jetzt die 80 überschritten hat, dass er,
ich will ja noch,
dass er offener wird.
Ja, normalerweise. Ich möchte ja ein schönes Alter noch haben. Ja. Ich arbeite jetzt für mein Alter.
Ich glaube, eine Wahrsagerin hat Ihnen nämlich mal jemand aus der Hand gelesen, dass Sie 96, nee, dass Sie 103 werden und bis 96 arbeiten. Ja, der Plan ist noch verrückt. Aktuell, oder?
Ja, ja, nein, ich hab natürlich, ich war ja auch in Sri Lanka und in Sri Lanka ist buddhistisch und da gibt es Mönche, die voraussagen, wie man lebt. Ja. Da geht man hin, so wie hier, sich eine Bildzeitung zu kaufen und sagt, wie sieht's denn aus? Und dann guckt er sich alles an und was weiß ich. Und der hat gesagt, ja, das stimmt, das wird so werden.
Ist das wirklich bestätigt?
Ja, das bestätigt. Wenn es nicht so ist, ich merke es ja nicht.
Das wäre 14 Jahre jetzt noch auf der Bühne.
Ja. Das ist
sportlich.
Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Mhm.
weil wir jetzt vorhin schon über Humor gesprochen haben, aber jetzt auch über Politik. Was war bei Ihnen denn zuerst da? Das politische Sendungsbewusstsein auch, damit auf die Bühne zu gehen?
Nein.
Oder
nein, bei mir
der Wunsch, lustig?
Der Wunsch, lustig zu sein, war immer. Ich war nur mit 18, 19, habe ich vorgesprochen bei einem Schauspiellehrer, der sagte, ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll. Eigentlich kannst du alles, aber das ist alles nicht brauchbar, weil du für alles zu jung bist. Okay. Und der hat gesagt, also, mach mal Kabarett. Der hat mich drauf gebracht. Und ich hatte vorher die Lach und Schieß gesehen, da war ich 17, in Iserlohn. Und da machten die Gastspiele, das war ihr erstes auch, also ihre erste Tournee. Und da habe ich gedacht, das ist ja toll. Die ziehen sich nicht um, die haben immer das Gleiche an und verändern sich über einen Ausdruck, über Sprache, über Dialekte. Das würde mich reizen. Und ich war damals schon relativ dialektbegabt. Und das war auch das Rüstzeug, mit dem ich dann zum Studentenkabarett gegangen bin, weil im Theater hatte ich keine Chance. Ich war bei einer damals ziemlich legendären Managerin, also Theateragentin hieß das ja noch, die war die Frau Vogel, Mathilde Vogel, und die hat gesagt, was für ein Fach sind Sie denn? Ja, ich sage, also Liebhaber in dem Sinne bin ich nicht. Ja, schade, dann hätten wir was für Sie. Na, vielleicht sind sie auch nur allgemeine Charge.
Oh, was ist das?
Ja, das ist das Wimmelrollen. Ne? Klopft einer an, sind sie zu Hause, dann bist du fertig. Ja, und da habe ich gedacht, nee, das. Und darum war ich auch nie an einem Stadttheater, obwohl es eigentlich ein schöner Gedanke gewesen wäre. Nein, ich habe den dann zum Kabarett gegangen, habe dann sehr schnell einen gewissen Erfolg gehabt. Und bin dabei geblieben, ja, bis ich dann zum Komödchen kam und vom Komödchen mit einem kurzen Intervall zur Lach und Schieß. Und bei der Lach und Schieß-Gesellschaft bin ich dann 10 Jahre geblieben. Und in diesen 10 Jahren trat der damalige SDR in mein Leben. Mhm. Und das lag daran, dass die Unterhaltungschefs der jeweiligen Sendeanstalten einen Abend in der Lach und Schieß beurteilen mussten, ist dieses Programm für Silvester tragbar oder nicht.
Das ist zu böse.
Da hat mich der damalige Unterhaltungschef, dem ich viel zu verdanken habe, dessen Namen ich leider mit 82 nicht mehr zur Hand habe, der hat mich dann gesagt, also das wäre jemand für unsere Reihe, und dann habe ich nur für Busse gemacht, und das sind immerhin, glaube ich, 26 Mal.
Vorher haben Sie auch die armen Zeiten erlebt. Ja. Da sind wir ja schon weit im Erfolgsbereich. Aber als Sie gesagt haben, Studentenkabarett, glaube ich, natürlich. Die Knallfrische
auf
die Tour gewesen. Sie
sind aber gut informiert. Also. Vorbereitet.
Das ist ja, ne? Das ist ja das Mindeste, Herr Busse, was ich tun kann.
Ja, das ist richtig.
Tatsächlich, ja, glaube ich, einmal am Tag gab es was zu essen. Ansonsten wurde alles reinvestiert, wieder, um auf Tour gehen zu können. Ja. Ganz am Anfang in München Autos gewaschen um so über die Runden zu kommen. Da immer an sich geglaubt oder irgendwann auch gedacht, so, boah, jetzt müsste ich vielleicht doch mal einen bürgerlichen Beruf ergreifen, damit es ein bisschen wärmer
nein,
wird?
Nein. Ich habe natürlich, wenn ich Auto gewaschen habe, habe ich tenoral geschmettert. Ich hieß in dieser Autowäscherei da, also in der Waschkaue, hieß ich Caruso. Weil ich
schön gesungen habe.
Ja, weil ich so schön gesungen habe. Geknödelt habe ich natürlich. Also das hätte für die Operettenbühne auch nicht gereicht. Aber damals fand ich das toll, und ich habe auch jeden Ton erreicht und gewisse Höhe. Und dadurch habe ich immer wieder bemerkt, die Leute hören mir zu. Die Leute, ich kann denen was sagen, ich kann denen was bringen. Ich erzähle nicht irgendeinen Witz, den sie schon 5-mal gehört haben, sondern ich bin ich selbst. Und ich habe sehr früh an mir rumgedoktert, wohin das geht. Und habe sehr früh erkannt, ich bin der Junge aus gutem Hause, dem vieles passiert. Das muss ich fortsetzen. Also ich bin der Spießer, ich bin der bürgerliche Mensch. Denn das wollte keiner sein, aber ich habe es zu Fleiß gemacht.
Und dem dann aber auch die Komik
natürlich
gegeben. Wenn da die Fassade dann ein bisschen reißt, dann ist witzig.
Genau, ja. Dann Sachen unterlaufen. Ja. Ich war auch zu nichts anderem zu gebrauchen, wenn man heute rückblickt.
Na, ist doch also, gut, wenn es funktioniert hat, bitte Sie.
Ich hatte keinen Führerschein, denn sonst wäre ich bestimmt Verkaufsfahrer geworden. Das machte man damals so. Ja. Und da konnte man von leben, da hätte ich irgendwen mein Hübsches kennengelernt, da hätte ich geheiratet, dann würde ich das heute noch machen. Also das heißt, ich würde es nicht mehr machen.
Das heißt, Sie haben es besser getroffen, sind den richtigen Weg gegangen.
Ja, für mich schon,
das
ist mein Leben.
Jetzt haben wir gerade schon gesagt, ich habe mich einigermaßen vorbereitet. Herr Busse, einen kann ich Ihnen natürlich wirklich nicht ersparen, weil ich so lachen musste. Der Film Die Jungfrauen von Bumshausen, ja. 1969, ja. Mit einem so gut wie fast nackten Jochen Busse. Ja. Was war das für ein Umweg, den Sie da künstlerisch gehen mussten?
Das kann ich Ihnen erzählen. Meine erste Frau war damals von meinem Talent durchaus überzeugt. Nur wollte sie nicht unbedingt, dass ich Komiker werde. Weil ich war vom Typ her Richtung Kinski. Das war damals so, so ein Geheimtipp. Man ist merkwürdig. Und das konnte ich natürlich. Aber die hat dann für mich auf sich genommen, Sekretärin in einer Filmfirma zu werden. Und hat immer, wann irgendwo was zu besetzen gab, hat sie gesagt, das könnte doch mein Mann spielen. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut. Ja, und dann bin ich da reingerutscht. Und muss sagen, ich habe viel gelernt.
Wie man sich ein Sofakissen vor den Schritt hält, zum Beispiel?
Das war ein guter Film. Das war kein schlechter Film. Das war, das war nicht die Jungfrauen von Bumshausen. Das war ein...
Wenn die Vöglein federn...
Nein,
auch nicht?
Wenn die Vögel im Föder lassen. Nein, auch das nicht? War der allererste. Den hat ein Bergfilmer gemacht, der unbedingt in die in das Filmgeschäft wollte. Mhm. Hatte das auch selber geschrieben. Und das hieß also, man muss sofort was dran tun, weil so kann man das nicht sagen. Und das war was, da hätte man ja gar nicht Nein sagen können. Ich war 24 und der hat gesagt, ich zahle alles, wir drehen in Aix-en-Provence oder in Cassis oder beides, weiß ich nicht mehr genau. Und hast du 4 Wochen Frankreich Urlaub und wenn der Film noch ein Erfolg ist, dann kriegst du auch eine große Gage. Also habe ich das gemacht. Mhm. Zusammen mit Karin Buchholz. Karin Buchholz ist heute noch im Synchrongeschäft tätig.
Es gibt ja viele, die in etwas fragwürdigen Filmen aus heutiger Perspektive angefangen haben.
Ja.
Und das hat ihnen auch nicht geschadet. Aber es hat mir einfach, es ist natürlich sehr amüsant.
Also ja, dieses mit dem Sofakissen vom Unbeschreibbaren, das war Wolfgang Becker. Und Wolfgang Becker, bei dem habe ich später noch viele Krimis gemacht. Wolfgang Becker war der Straßenfeger-Regisseur überhaupt, der dann später alle Dörbritsches und alle Dreiteiler bei Ringelmann gemacht hat. Und das war ein richtig guter Regisseur, der konnte das.
Sie sind ja dann auch von diesem prickelnden Sofakissenfach dann auch erstmal zum Mörder geworden und Bösewicht.
Ja, weil ich so aussah.
Konnten Sie, das war dann...
Ja, ich war das der Sohn aus, der angeknackst kriminelle Sohn aus gutem Hause.
Der alle abgemurkst
hat. So wurde ich auch gehandelt. Mhm. Und da habe ich irgendeinen Film mit Nadja Tiller gemacht, die ich dann erpresst habe, mit mir zu schlafen und so weiter. Das war die Zeit, näherte man sich der Sexualität auf unglaubliche Weise. Und das habe ich mit ihr gespielt. Und erinnere ich mich noch anekdotisch sehr gut, dass wir zusammen beim Vorführen waren. Und dann war diese Szene zu Ende. Und dann sagt sie, den Film darf meine Mutter gar nicht sehen. Nadja Tiller, das Luder vom Dienst. So war das.
Und hat sie das damals gereizt, diese auch ein bisschen böse Rollen zu spielen? Oder haben Sie gedacht, Mensch, jetzt erkennt doch eigentlich mal, dass ich der Witzige bin?
Erkannt hat es eigentlich nur Kurt Wilhelm. Kurt Wilhelm war damals ein fest angestellter Regisseur beim Bayerischen Rundfunk, ein sehr einflussreicher Mann. Und der drehte eine Serie fürs ZDF, die hieß Mordkommission mit Charles Regnier in der als Hauptkommissar und ich war so ein Wimmelassistent und hieß Siebenlist. Und der Autor war ein Amerikaner und der meinte, dass diese Rolle eigentlich komisch ist. Und Kurt Wilhelm sagte auch, Siebenlist, ich bin mit dir nicht so ganz glücklich. Das ist eine komische Rolle, weißt du das? Das ist ein Übereifriger. Mhm. Und so hatte ich es komischerweise gelesen, habe gedacht, na, ZDF, du machst das eben, wie die das alle machen. Und dann habe ich das nächste Mal das so gemacht, wie ich es dachte. Und dann hellten sich die Augen auf, sagte endlich.
Was ist das überhaupt für ein Gefühl, Herr Busse? Wenn man, jetzt beim Film kriegt man es natürlich nicht so mit, aber wenn Sie auf der Bühne stehen, jetzt zum Beispiel auch Theater, Sie spielen jetzt ja unter anderem in Stuttgart komplexe Väter mit Hugo, Egon, Balder. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so einen Saal zum Lachen bringt? Ist das was, was Sie gucken todernst, unten tobt der Saal. Ist es immer noch so schön wie damals, Menschen zum Lachen zu bringen?
Es ist vom Zwerchfell so, als ob man selber lacht. Das ist das Positive, dieses Ausschütten von positiven Hormonen oder was auch immer. Das ist das Gleiche. Und das ist toll, das hält einen natürlich frisch. Mhm. Das ist schon schön, ja.
Also da ist man nicht schon im Kopf irgendwie in Szene 44,3, die dann gleich kommt, sondern kann das in dem Moment auch tatsächlich
mit? Das kann man wirklich sagen, so, aha. Man belohnt sich auch schon selbst. Man lobt sich dann schon selbst.
Das ist auch gut so.
Ja,
ist doch gut so. Ich habe nicht so richtig gewusst, ob Sie sich in 7 Tage, 7 Köpfe, der legendären RTL-Show, gab es ja über 300 Mal.
Ich war es der Einzige, der es 300 Mal
gemacht hat. Nie gefehlt. Ob Sie sich da wirklich wohlgefühlt haben oder nicht. Jetzt kann man ja fragen, es ist ein bisschen her schon.
So richtig Wohlgefühl habe ich mich nicht. Von meiner Kabarett, also den politisch engagierten Kabarettisten, wurde ich sowieso verachtet. Ich habe auch dann keinen Scheibenwischer mehr gemacht.
Das heißt, wer einmal den Fuß in die Unterhaltung gestreckt hat, ist dann raus?
Ja, ist raus. Ja. Und ich werde da heute noch ein bisschen geschnitten. Ja, das ist nun mal so. Ich fand es damals, das, was ich für mich da vorgetragen habe, ich war ja selbst gar nicht so komisch. Mhm. Ich habe das angesagt.
Sie haben es geleitet.
Ich habe die Straßenbahnhaltestellen angeklingelt. Ich konnte manches machen, indem ich auch Kollegen gerettet habe. Mario Barth zum Beispiel habe ich gerettet, weil danach nichts kam. Und wenn ich noch eine Zehntelsekunde gewartet hätte, hätte man es gemerkt.
Also, er war damals ganz jung, ne?
Er war ganz jung, er stieg ein, das ist alles ganz normal. Mhm. Aber es war halt noch nicht so wie heute und er hat auch noch nicht diese Sicherheit. Also der kam zu seiner Schlusspointe und es war Pause und die habe ich genutzt und habe weitergeredet. Und habe gesagt, ja, und was auch richtig ist und auch interessant und so übergeleitet. Das konnte ich machen. Ich hatte in Rudi keinen unbedingten Freund.
Rudi
Carrell hätte es gerne selber gemacht, hat es aber aufgrund dessen, dass er kein Deutscher war, nicht gemacht. Er hatte ja wirklich auch Aussetzer, was Sprache anging. Mhm. Wusste auch manche Bedeutungen nicht und hat auch manchmal mich privat gefragt, kann man das sagen? Und dann habe ich gesagt, du darfst das sagen. Und dann... Ja, aber es wäre für einen Moderator wäre das nicht gut gewesen. Also was so... Ja. Sie machen ja deutsche Themen auch. Da ist es schon merkwürdig, wenn Johannes Hesters das macht.
Und Sie waren aber in der Ausrichtung nicht immer eins? Habe ich das gerade richtig rausgehört, dass Rudi Carrell da...
Rudi hatte eigentlich meinen Humor. Also der mochte das schon auch, was ich mochte. Ich mochte ihn als Partner wahnsinnig gern. Also wir haben ja vorher schon eine Serie gemacht, die hieß Rudis Urlaubsshow. Und da war immer ein Live Sketch-Teil dabei. Und da war der mein Partner. Und ich kann Ihnen sagen, was Sie jetzt an mir mögen, wo man im Gesicht nicht sieht, was passiert. Rudi ist Meister. Meister in der... Das dauerte noch länger, bis er was sagte. Inzwischen kriegt er das Gesicht eines andalusischen Maultieres, sag ich immer. Oh, so ausgespuckt. Das war immer sensationell. Auch nicht ganz gute Pointen wurden aufgewertet. Das war großartig. Und das macht ihm auch keiner. Das hat es auch nicht wieder gegeben. Aber er hatte auf der anderen Seite, hatte er auch, was die Frivolität angeht, hatte er auch textlich.
So ein bisschen unter der Gürtellinie, gell?
Ja, das fand ich toll. Ja. Sensationell. Und das mochte ich nicht immer so. Ansonsten waren wir uns, was Humor angeht und Pointen setzen und so weiter, waren wir uns sehr einig. Er hatte, was er nicht... Ja, ich war ihm, jetzt habe ich es. Ich war ihm nicht lecker genug. Vom Ton her. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass eine Stimme gut sitzt. Er war ja sehr stolz auf seine Stimme, seinen Alt- oder Bariton. Und so hat er ja auch gesungen, hat immer ein bisschen runtergedrückt und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel sage, und da sind wir wieder zum... Das ist nicht lecker. Das ist nicht lecker.
Also er hat Ihre Stimme nicht gemocht. War ihm zu hoch, war ihm zu...
Ja, ja. Wie August Everding, der mochte meine Stimme auch nicht. Bis ich dahinter kam, ich war ihm zu ähnlich.
Das ist oft der Grund, ne? Ja, dass man Dinge ablehnt, weil man sich selber irgendwie drin erkennt. Ja. Ja. Also Sie haben gesagt, 7 Tage, 7 Köpfe hat Sie natürlich sehr gut ernährt. Wahrscheinlich die Phase in Ihrem Leben, in der Sie am meisten verdient haben, oder?
Unglaublich. Unglaublich. Ich habe davor gestanden als linksorientierter Mensch. Und habe gedacht, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Es gab Tage gegeben, ich mache da heute keinen Hehl raus. Ich habe Tage gehabt, das ist gar nicht mal so wenig, da habe ich an einem Tag 56.000 Euro verdient. 56.000 Euro. Naja, sicher. Ich habe dann also nach der Silvester-Sendung, die sowieso doppelt bezahlt wurde, habe ich dann noch eine Silvester-Rede gehalten, die genau dasselbe. Also ich habe wirklich nicht sehr oft, aber oder ich wurde eingeladen und habe dann am Abend noch nach meinen Sendungen noch war ich irgendwo noch Gast und da kriegte man 12.000 Euro dafür. Damals haben die das Geld nur noch so rausgeschmissen. Heute suchen sie es.
56.000
Euro an einem Tag. Ich habe es mal ausgerechnet, ja. Ich erinnere mich.
Unglaublich. Deshalb Altersarmut ist wahrscheinlich kein Thema.
Nein, ich habe ja einen Menschen, der dafür sorgt. Und der hat mir erst noch in letzter Woche gesagt, dass es...
Das reicht. Bis 103, wir haben ja schon gesagt, 103 werden Sie. Ja. Die müsste man schaffen. Aber wenn man jetzt gerade so, ne, Sie als linksorientierter Mensch und 56.000 Euro am Tag, Sie haben für die SPD Wahlkampf gemacht.
Ja, ich habe für Gerhard Schröder
Für Gerhard Schröder.
Ja, ja. Sehr, wir waren ja auch beinahe befreundet.
Mhm.
Ja,
ja. Wenn Sie das jetzt so sehen, wie er sich verhält in Kriegszeiten.
Ich habe es ja, wie gesagt, ich kannte ihn ganz gut und ich hatte auch einen Blick in seine Psyche. Mhm. Und er war etwas, also er ist ein treuer Mensch. Das ist das eine. Er würde sich übel nehmen, einen Freund, wenn Putin denn sein Freund ist, vorausgesetzt, er würde sich übel nehmen, ihn zu verraten. Mhm. Das liegt an diesem halben Niedersachsen, also Ostwestfalen, da sind die so, da ist das, ich komme daher, also ich kenne mich da aus. Ich bin da groß geworden, ich komme halt nicht her, ich bin aus dem Sauerland, aber Ostwestfalen, Niedersachsen, diese Grenzregion, die kenne ich ganz gut. Und da bin ich zur Schule gegangen und da habe ich auch den Ort kennengelernt, in dem Gerd da seine Eisenwarenhandlung, seine Ausbildung gemacht hat. Und dann ist der Mann, und das darf man auch nicht vergessen, der Mann ist über den zweiten Bildungsweg zu einem Einser-Juristen geworden. Das ist fast gar nicht zu bewerkstelligen. Er hat das geschafft, weil er einen ganz klaren Ehrgeiz hat. Und er war immer eine arme Sau, sagen wir, wie es ist. Er hatte nichts auf Tasche. Er kannte den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, er kannte die ganzen reichen VW-Bonzen, er kannte die Porsche-Bonzen, er kannte auch einen Drückerkolonnenchef und die waren alle stinkreich. Nur Gerd kriegte 240.000, davon waren 120 bei der Steuer und dann hatten wir noch 3 Frauen, die ernährt werden mussten.
Ist aber nicht wenig Geld, finde ich das mal nur so, ne?
Sicher.
Aber im Vergleich zu den Millionären natürlich
nicht. So viel brauche ich auch gar nicht.
Eben.
Wenn du dann nur um dich herum, du hast kein eigenes Haus, du hast das alles nicht. Du bist auf die Dienstwohnung angewiesen. Und wenn der Chauffeur nicht dienstlich kommt, darfst du ihn ja nicht benutzen. Also er hatte nichts, einen großen Hund hat er. Und das hat ihm, da ist er gut mit fertig geworden, aber das hast du ihm nicht angemerkt. Aber
Tief drin.
Und darum, ja, er würde das heute als einen Verrat ansehen, wenn er diesen Putin hinhängen müsste. Ich glaube sogar, dass er das teilweise glaubt.
Das ist die Erklärung, aber können Sie es verstehen? Wenn ein Freund sich
Also zu einem Despoten entwickelt, wenn das nicht schon immer war. Dann muss man eine Freundschaft auch mal beenden. Das wird auch Gerhard Schröder wissen.
Ja, er kann es einfach nicht. Fertig. Mhm. Herr Weil würde das wahrscheinlich so machen. Herr Weil, der jetzt hier Ministerpräsident, der ist sehr integer, absolut integer. Der würde sagen, so geht's nicht.
Ja.
Aber auch Herr Weil, mit dem ich mich mal unterhalten habe, hat Gerd Schröder verstanden. Und gut, er distanziert sich heute genau wie seine gesamte Partei von ihm, aber das ist nicht so, dass er nicht eine gewisse Sympathie für Gerd Schröder hat.
Wenn man das versteht, diesen, darf man das so sagen, Arme-Leute-Komplex, den er da
hatte. Ja, nennen wir das mal so. Na, muss man dann auch.
Aber Ministerpräsidentengehalt. Nun gut. Ist auch nicht so übel. Würden Sie nochmal für die Politik, namentlich für die SPD, in die Bütt gehen, wenn man sagt, Herr Scholz braucht ein bisschen Glanz?
Ja, also ich bin eigentlich angenehm überrascht. Wenn ein Mann bei 24% Vorhersage sagt, ich melde mich jetzt schon mal an, ich werde Kanzler. Und alle sagen, das ist ja toll, das Dümmste, was man machen kann. Also jetzt, und das wird auch nicht mehr. Und dann wird das. Mhm. Also Hut ab, muss ich sagen. Und wenn er sich danach so benimmt wie jetzt, er verrät ja nichts. Und hinterher stellt sich dann raus, aha, jetzt liefern sie doch Waffen. Aber er hat es damals nicht gesagt. Ja, warum soll er denn auch? Was hat er davon, wenn Herr Putin erfährt, wir schicken ja jetzt so und so viel Maschinengewehre darüber oder so und so viel. Warum soll er denn das sagen? Dann druckt sich doch nur ein bisschen rum und dann ist es eines Tages soweit. Finde ich eine durchaus angemessene Politik für Sozialdemokraten sowieso. Das Schönste, was über Sozialdemokraten gesagt wurde, hat Herr Eichel über sich selber gesagt, weil er doch so immer ein verdrossenes Gesicht hat.
Der ehemalige Finanzminister?
Der Finanzminister, ja. Und sagt, ja, das kommt ja her, ich bin Sozialdemokrat. Ja und? Deshalb müssen Sie doch nicht so gucken. Doch, ein Sozialdemokrat will es immer besonders gut haben und ist nie zufrieden mit dem, wie es ist. Mhm. Und das ist eine wunderbare Erklärung, wenn ich Herrn Stegner mir angucke. Ja, recht hat er.
Das stimmt, der guckt immer sehr unzufrieden.
Ja, aber was er sagt, ist klug.
Mhm. Das heißt, Sie sind, kann man sagen, immer noch SPD-Sympathisant?
Ja, aber auch mir ist auch das Grüne kam mir schon sehr entgegen, muss ich sagen. Mhm. Aber das liegt daran, dass ich eben kein Autofahrer bin.
Aber Sie haben einen Führerschein.
Den musste ich ja machen, weil sonst hätte ich diese schlechten Filme alle nicht drehen dürfen.
Aus Bumshausen. Nein, Quatsch, jetzt, das lassen wir natürlich, Herr Busse. Aber man merkt, der politische Eifer oder die Gedanken sind immer noch.
Sie da. Jeder Mensch sollte das sein. Jeder Mensch. Sonst, wenn jeder so denken würde und sich kümmern, dann würde die Demokratie funktionieren. Ich bin davon überzeugt. Denn nur so geht's. Kompromisse machen. Einsehen, warum der die und die Interessen hat. Nur so geht das meines Erachtens.
Dann müssten Sie auch darunter leiden, dass sich immer mehr Menschen abwenden von dem, was wir...
Ich hatte einen absoluten nationalsozialistischen Vater und habe sehr früh schon als Kind irgendwie hat mich das unangenehm berührt und habe dann irgendwann auch mit 16 angefangen, das zu Hause zu sagen, zumal mein Vater auch noch Antisemit war und
Das hat sich auch nach dem Krieg fortgesetzt?
Bis zu seinem Tod. Und also der Mann, der mich entdeckt hat, also der mir auch die erste Möglichkeit gegeben hat, auf einem richtigen Theater mit einem richtigen Fernsehen zu stehen, war Friedrich Holländer. Und das war nun mal ein Emigrant, ein Remigrant, der zurückgekommen ist. Da habe ich auch jüdisches Leben kennengelernt und jüdisches Denken und gedacht, man... Wenn die Leute Witze erzählen können, dann sind es die. Mhm. Die können es einfach 1000 Jahre länger. Weil die haben einen Humor. Vor allen Dingen haben sie einen Humor, der sich selbst auf die Schippe nimmt. Das ist große Klasse. Und da war ich natürlich, hatte ich eine neue Ideologie. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen. Und war ja auch sonst ein außerordentlich gebildeter Mensch, der Herr Holländer. wusste Sachen, die mein Vater nicht wusste, wo mein Vater auch sehr beschlagen war. Aber das war dann schon diese Auseinandersetzung und da fing es dann auch an. Wenn ich heute das sehe, diese Rechtstendenz und dann gucke ich dahinter und so, warum? Weil sie nichts wissen. Das ist ein Geschichtskenntnismangel sondergleichen. Wenn man das, es läuft immer darauf hinaus, in dem Moment, wo also äußerst konservative Leute ans Ruder kommen, ja, dann wird das Recht des Einzelnen eingeschränkt. Das ist eo ipso, das kann man nicht ändern, also muss man es verhindern.
Ich freue mich an Ihrem Furor und an der, an der Kraft, die da ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie komme ich jetzt aber von dieser Kraft zum Yoga und zum Hula-Hoop-Reifen?
Ja, den haben wir uns nämlich noch. Ja,
so, die kommt aus der Mitte dann,
ja,
oder?
Ja, sicher. Ja, man muss was für sich tun. Ja. Das ist klar.
Also, was ich aufgeschnappt habe, war eben Yoga am Morgen. Ja. Wirklich jeden Morgen?
Nein, nicht jeden Morgen. Nein. Außerdem morgens mache ich es gar nicht, weil ich festgestellt habe, das ist morgens nicht gut. Morgens mache ich meinen Hula-Hoop, das mache ich jeden Morgen. Yoga mache ich, habe ich früher 6-mal die Woche gemacht, mache ich jetzt vielleicht 3-mal. Mhm. Weil man wird faul und ja, und der Tag, es ergibt sich nicht immer, dass man es machen kann. Aber heute werde ich es machen, ganz bestimmt.
Aber Sie sind doch ein wirklich eisern disziplinierter Mensch. Deshalb.
Wenn Sie schon wissen wollen, daran können auch Ehe zerbrechen. Ne?
Zu diszipliniert sein?
Ja.
Das heißt, zu wenig locker, zu wenig flexibel?
Ja, das einfach nicht 5 Grad sein lassen können.
Das Sie trinken an 100 Tagen im Jahr keinen Alkohol, ist das richtig?
Das ist schon ganz schlecht für eine Ehe, die gut sein soll.
Wenn man nicht trinken kann zusammen, meinen Sie?
Ja, sicher. Eine Frau haben, die meint, abends nach der vielen Arbeit, die der Tag so ergibt, müsste man so ein Weinchen haben. Und sie sagen, nein, ich nicht, ich nehme einen Apfelsaft. Und dann aber das verknüpft, ne? Die Ungemütlichkeit damit verknüpft.
Aber mein 100 Tage kein Alkohol sind ja immer noch 265 fröhliche möglich.
Ja, meine ich auch, ne? Ja.
Das heißt aber auch, wenn da zufällig dann Ihr Geburtstag war, in den 100 Tagen dann nichts, null?
Nein, es wird nicht unterbrochen.
Ja, ist wahrscheinlich schon ein harter Brocken, der Jochen Busse. Kann ich mir schon auch vorstellen.
Nein, wir haben doch nett dabei. Ich gönne ja jedem alles. Mhm. Ist ja nicht, ich bin auch lustig, ich bin ja nicht verdrossen, sitze ja nie in der Ecke und sage, ich trinke nichts, ich kann doch nicht lachen. Nein, wie jetzt auch. Mhm. Und ich bin nüchtern.
Und wir haben nichts getrunken, das wollte ich jetzt gerade auch. Die Botschaft muss natürlich nach draußen. Ja. Obwohl ich, glaube ich, gern mal ein Gläschen mit Ihnen trinken würde,
das
Herr Busse. Da gehen wir dann in den Nicht-100-Tage-Bereich.
Ja.
Da können wir uns mal treffen. Herr Busse, es hat mir sehr, sehr große Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen und freue mich auf die kommenden, es werden 103, das heißt, es sind noch über 20 Jahre, die wir uns an Ihnen erfreuen können. Herzlichen Dank.
Ich darf Ihnen sagen, so ehrlich war ich lange nicht mehr.
Das freut mich. Ihnen alles Gute. Danke für den Besuch.
Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. In der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.